Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
So Leute, was macht man, wenn man gerade das Abi geschafft hat? Genau, erstmal wegfahren. Mino Azenay und Finan Wellner haben das auch gemacht, aber im richtig großen Stil. Die beiden kommen aus Lübeck, haben letztes Jahr Abi gemacht und sind danach mit 5 Kumpels die Panamericana runtergefahren. Und zwar in einem umgebauten Schulbus, also alles eine Nummer größer hier. Von Alaska nach Patagonien, von Anchorage nach Ushuaia. Frage an Mino und Finan, nach dem Abi nochmal was unternehmen, das machen ja einige. Manche fliegen aber vielleicht dann 2 Wochen nach Ibiza oder mal ein Wochenende nach Holland. Warum habt ihr gerade diese Reise gemacht?
Also wir waren ja während der Schulzeit auch schon alle sehr, sehr gut befreundet. Also wir haben uns täglich gesehen und haben am Wochenende alles zusammen gemacht und waren auch schon mal, jetzt nicht in so einer großen Konstellation, aber durchaus miteinander halt schon mal reisen. Und wir haben uns halt überlegt, gut, so nach der Schule ist so der einzige wirkliche Punkt, wo alle halt Zeit haben. Weil bei uns war halt ganz klar, jeder macht irgendwie erstmal ein Jahr Pause, bevor er anfängt zu studieren oder eine Ausbildung macht oder so. Und dann haben wir halt überlegt, wir wollen irgendeine Reise machen, die wir halt alle zusammen machen können. Und dann haben wir halt durch Zufall davon gehört, dass man halt die Panamericana halt von Alaska bis nach Feuerland unten in Patagonien, dass man die halt auch mit einem alten Schulbus bereisen kann. Und da war halt der zentrale Vorteil eigentlich, dass wir halt alle zusammen in einem Fahrzeug reisen können.
Wir wollen gleich noch ein bisschen mehr über den Schulbus sprechen, aber lasst uns nochmal bei euch bleiben. Ihr seid ja zu 7 gestartet. Wie viele wart ihr am Ende?
Genau, also die Gruppengröße hat während der Reise stark variiert. Also am Ende waren wir dann tatsächlich auch wieder zu 7 unterwegs. Zwar nicht in der Konstellation, in der wir auch gestartet sind, aber das war auch gar nicht so schlimm. Zwischenzeitlich hat jemand mal seine Freundin besucht oder die Freundin kam dann irgendwie nachgereist und dann hat man sich irgendwie eine Zeit genommen. Ich glaube, zu Hochzeiten waren wir auch einmal zu 11, als wir dann Tramper mitgenommen haben. Das haben wir ganz gerne gemacht. Also wenn jemand am Wegesrand stand, haben wir die dann eingesackt. Warum auch nicht? Wir waren ja, also der Bus war schon groß. Man konnte auch Leute mitnehmen, jetzt nicht über Ewigkeiten, aber nur so 3 Tage war schon drin. Und zwischenzeitlich waren wir dann auch einmal nur zu dritt in dem Bus. Über längere Zeit war auch Finn dann mal mit Till und Jon. Das waren Mitreisende von uns, also Freunde. Waren die auch nur zu dritt dann, glaube ich, 1 Monat sogar unterwegs. Mike, haben auch Freunde vorbei, die von der Reise gehört haben, also gute Freunde von uns, die dann gefragt haben, ey, können wir vorbeikommen, wir hätten da schon Lust drauf irgendwie, es ist ein cooles Projekt und da haben wir dann meistens auch nicht Nein gesagt, genau.
Das kennt man ja so ein bisschen, wenn man einmal im Ausland ist, dann kommen die ganzen Freunde und sagen so, oh, ich will auch mal ein Wochenende mitfahren oder dabei bleiben
ja,
oder
ja,
so.
Genau. Ja, es gab sogar auch Freunde, die wir auf dem Weg getroffen haben, die auch andersweitig dann auch auf Reisen waren oder irgendwie ein Projekt hatten, wo sie dann gearbeitet haben, Work and Travel mäßig unterwegs waren, die wir dann auch besucht haben, die sich gefreut haben und denen wir dann mal stolz den Bus gezeigt haben.
So. Ja, also so ein Netzwerk auch so ein bisschen, ne? Aber ja. Manchmal ist das ja auch so ein bisschen schwierig. Ich meine, ihr habt gesagt, es fluktuierte dann immer, es kamen immer neue Leute dazu, manche sind wieder gefahren. Aber habt ihr trotzdem auch mal sowas gehabt wie so ein Lagerkoller, dass ihr euch gestritten habt?
Ja, also auf jeden Fall. Auch gerade zum Ende der Reise hat man halt schon gemerkt, dass einfach bei vielen dann vielleicht auch die Energie dann nicht mehr so vorhanden war und so. Und dann haben wir natürlich, aber wollten wir die Reise unbedingt zu Ende bringen. Aber man muss sich natürlich auf so ganz engen Raum halt auch persönlich dann immer zurücknehmen, dass halt so ein Zusammenleben überhaupt stattfinden kann über so einen langen Zeitraum. Aber am Anfang der Reise war halt auch ausschlaggebend, dass wir uns halt alle schon vorher so gut kannten. Also mit irgendwelchen Leuten, die man jetzt nicht so wirklich richtig gut kennt, hätten wir, glaube ich, das Projekt auch so gar nicht gestartet zumindest, weil, naja, das muss halt schon harmonieren und gerade auf so engen Raum. Also es ist halt wie in einem U-Boot, wenn man sich da nicht verträgt. Denn wir haben zwar am Anfang der Reise auch gesagt, ja, wenn mal jemand irgendwie gar nicht zurechtkommt, dann kann er sich auch mal für 2 Wochen Zelt schnappen und mal sein Ding irgendwie alleine machen. Zu dem Punkt ist es nie gekommen. Aber ja, man muss schon sich auch ein bisschen da einfügen, damit so ein Zusammenleben dann möglich ist.
Gab es irgendwelche Regeln? Also habt ihr gesagt so, okay, du darfst deine Musik abends nicht laut hören oder so, das nervt so, oder hör endlich auf zu singen oder sowas?
Ja, also gerade bei mir war, glaube ich, ein Problem für die anderen Jungs. Ich stehe halt gerne früh auf und die anderen schlafen
ekelhaft.
Schon. Ja, ich bin halt irgendwie so ein Morgenmensch und gehe dann halt auch relativ früh schlafen und bei den anderen Jungs war der Rhythmus dann ganz ein anderer. Und wenn ich dann morgen schon irgendwie das Essen vom Vortag irgendwie aufgebraten habe oder so, das ist dann natürlich auch ein bisschen lauter so, oder geraschelt habe, dann bin ich dann nicht so auf freudige Gesichter gestoßen. Aber ich glaube, ja, das waren so kleine Dinge. Oder die generell dieser Einschnitt der Privatsphäre, dass man dann, klar, wir hatten ein Badezimmer hinten drin, wo man eine Schiebetür zumachen konnte. Und dann hatte man da irgendwie einmal 1 Meter irgendwie für sich alleine. Aber im Endeffekt muss man sich da halt, wie Finn dann auch schon gesagt hat, irgendwie kompromissbereit sein. Aber dadurch, dass wir uns halt auch schon so gut kannten und auch Freunde sind, weil wir halt viele Interessen auch teilen, war das dann auch irgendwie stimmig.
9,5 Monate. So lange waren Findan Vena und Mino Azeni mit ihren Kumpels unterwegs. In einem alten, umgebauten Schulbus sind sie die Panamerikaner runtergebrettert von Alaska nach Patagonien. Sprechen wir drüber heute Morgen und ich wollte erstmal von den beiden Jungs wissen, wo habt ihr denn diesen Schulbus überhaupt hergehabt? Wo habt ihr den gekauft?
Also wir haben wirklich schon ab und zu mal dann auch im Internet geschaut, ob es halt irgendwie dort einen Bus gab. Die Flugtickets haben wir ein Jahr vorher schon gekauft. Also ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar, wir müssen uns irgendwie um den Bus kümmern. Und dann haben wir im Internet geschaut, ab und zu gab es dort halt mal einen Bus und dann gab es aber so 2 Wochen, bevor wir geflogen sind, war so gar kein Bus, nichts Passendes. Dann haben wir 2 Tage vorher einen Bus gefunden im Internet und haben halt angerufen, wir sind 7 Jungs aus Deutschland, wir möchten deinen Bus kaufen, den umbauen und dann ganz bis nach runter in nach Südamerika fahren. Und der hat uns das natürlich erstmal überhaupt nicht geglaubt. Wir haben ihn aber trotzdem davon überzeugen können, dass er halt einen Besichtigungstermin mit uns vereinbart und dann sind wir direkt, als wir gelandet sind, wir sind nachmittags gelandet, haben uns zusammen in ein Taxi gesetzt, sind dahin gefahren und haben gesehen, dass mit dem Bus, also es klappt. Der Bus war in gutem Zustand und ab diesem Zeitpunkt haben wir noch einmal gesagt, gut, wir möchten erstens noch eine Nacht drüber schlafen und zweitens mussten wir unbedingt eine Versicherung halt für den Bus finden. Das haben wir dann am nächsten Morgen sofort regeln können und dann haben wir den Bus gekauft.
Wobei das mit der Versicherung gar nicht so einfach war. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt alle unter 21, also nicht quasi erwachsen in Amerika. So die meisten Sachen kann man da ja ab 21 regeln. Das war keine Selbstverständlichkeit, muss man dazu sagen, dass wir das überhaupt hinbekommen haben mit der Versicherung, dass wir das Anmelden geschafft haben und so. Das war hat schon Nerven gekostet. Wir hatten da, glaube ich, mehr Glück als Verstand. Und also auch bei der Versicherung, bei der wir waren, hatten wir dann eine Frau, die vielleicht in anderen Bereichen kompetent war, aber in dem eigentlich ihrem Fach irgendwie nicht so kompetent war, die das gar nicht gecheckt hat, dass sie uns das gar nicht verkaufen durfte. Uns wird dann irgendwann auch die Versicherung dann gecancelt, als wir dann auch einen Unfall hatten mal. Aber da hatten wir dann auch wirklich richtig Glück in Alaska, muss man schon sagen.
Okay, und diesen Bus habt ihr dann irgendwie umgebaut oder so? Also ich meine, da war ja nachher ein Badezimmer drin und ihr musstet ja auch irgendwie da drin schlafen und so. Habt ihr das alles selber gemacht?
Ja, also wir hatten so einen groben Plan, den haben wir auch schon mal in Deutschland so erstellt, wie so eine Raumaufteilung in so einem Bus halt auch mit halt 7 Personen möglich ist. Und wir hatten halt wirklich totales Glück. Wir haben halt an dem Tag, als wir den Bus dann wirklich gekauft haben, haben wir ihn gefragt, kennen Sie vielleicht irgendwie so einen Ort, wo wir einen Bus umbauen können, irgendwie so einen großen Parkplatz, und der hat uns dann an das war so ein Industriegebiet und der hat eigentlich eine Straße weiter uns an Leute verwiesen, die dort halt ein Grundstück hatten, und die haben dann halt uns für $900 haben wir dann bezahlt für 3 Wochen und die haben uns dann Strom, ein bisschen Werkzeug und ein Auto geliehen, sodass wir
großes
dann halt ein sehr großes Auto, sämtliche Baumaterialien ranschaffen konnten, und dann haben wir es innerhalb von 3 Wochen dann geschafft mit unserem Wissen, was wir denn so ein bisschen hatten, den Bus umzubauen.
Und was war dann alles drin? Ein Klo, eine Küche, und was habt ihr alles reingebaut?
Also wir mussten erstmal alle Sitze rausreißen. Also es war wirklich noch, ich glaube ein halbes Jahr, bevor wir den Bus gekauft haben, lief der wirklich noch als ein regulärer Schulbus. Und dann haben wir ganz hinten im Bus hatten wir eine Schiebetür, noch, die halt einen Bereich abgetrennt hat, wo wir das Badezimmer hatten mit Dusche und Toilette und Waschbecken. Dort hinter waren halt dann 8 Hochbetten, und im vorderen Bereich des Busses gab es dann halt so eine 2 Tische, wo man sich hinsetzen konnte und essen, und davor war noch ein Sofa und dann die Küche mit Waschbecken und mit Herdplatte und halt Kühlschrank, alles was man halt so braucht zum Leben.
Du bist ja ganz bescheiden. Also ich muss zugeben, ich habe bei dem Umbau eher mehr gekocht, weil ich in Physik immer Kreide holen war irgendwie.
also Finnland ist auch wichtig, Essen ist auch wichtig.
Ist auch wichtig, das Essen, ja klar, gerade für die Motivation so, aber muss schon sagen, dass Finnland und auch ein Anton, der auch mit dabei war, die hatten schon ein bisschen mehr Ahnung, weil Finnland zum Beispiel auch mit seinem Opa immer schon an Oldtimern rumgeschraubt hat, der hatte auch irgendwie so eine Affinität zu. Jeder hatte dann zum Beispiel am Bettende dann irgendwie eine 12-Volt-Steckdose. Oder so, wie viel war das genau?
Zum Handy aufladen.
Und wir hatten warmes Wasser in der Dusche. Also die haben da schon echt, und Gasleitungen verlegt und sowas. Also die haben da schon echt sich richtig angestrengt. Und da bin ich auch echt stolz, dass sie das so gepackt haben. Also es war wirklich, muss man sich vorstellen, wir haben da von Anfang an in dem Bus dann auch geschlafen. Am ersten Tag dann gleich die Sitze rausgerissen, haben dann zwischen den ganzen Baumaterialien geschlafen und sowas. Also wir haben in dem Bus wirklich schon von Anfang an auch gelebt. Das hat dann auch uns zu dem Projekt dann auch halt direkt verbunden. Ja, also nach und nach hat man dann quasi miterlebt, wie dann auch Betten dann schnell reingezimmert wurden und diese Wand dann da, also nicht nur eine Schiebetour zum Badezimmer, sondern halt eine richtige Wand haben die gezogen und so, und Licht und alles. Also Sachen, wo ich dachte so, ey Jungs, ich wusste gar nicht, dass ich das kann, nicht schlecht so.
Respekt.
Ja, genau.
Und als ihr dann losgefahren seid, seid ihr einfach so immer durchgepowert oder habt ihr auch mal gesagt, oh, jetzt hier ist es ganz schön, jetzt bleiben wir hier mal ein paar Tage und gucken uns das näher an?
Also das Schöne war echt, dass wir so gar keinen Plan hatten. Also wir hatten so einen groben zeitlichen Plan und in den USA war das so, dass wir halt nur eine ESTA-Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben. Das heißt, wir hatten nur 3 Monate Zeit, um von Anchorage inklusive Busumbau bis nach Mexiko zu kommen. Also da hatten wir schon so immer einen Zeitplan und wir haben halt versucht, immer an den Wochenenden manchmal dann halt in den Hauptstädten zu sein, um dann da vielleicht auch mal abends wegzugehen. Sonst haben wir aber halt auch, ja, wenn uns das total gefiel an einem Ort, haben wir dann da halt mal 2 Tage verbracht oder auch mal 2 Wochen. Also wir haben dann angefangen zu surfen. Und das hat uns unheimlich viel Spaß gemacht, dass wir halt auch echt mal 2 Wochen an einem Surfstrand waren. Aber dann gab es auch mal eine Woche, wo wir dann mal 5 Tage oder so gefahren sind. Und dann halt auch von, ja, morgens bis abends manchmal. Aber wir haben halt immer geschaut, dass wir dann vom Tag auch noch irgendwie was haben. Und dann haben wir uns irgendwo hingestellt und lagen in der Sonne oder so.
Wenn ihr gucken wollt, wie die Jungs ihre Tage verbracht haben, 7 Down South, also ausgeschrieben 7 Down South. So heißt der Instagram-Account der Jungs. Da findet ihr alle möglichen Fotos, zum Beispiel wie die surfen oder vor wunderschönen Landschaften stehen, vor Bergen oder am Strand. Oder auch einfach mal, wie sie sich ein Spiegelei im Bus braten. Ich bin immer noch ziemlich beeindruckt von den 7 Jungs aus Lübeck. Die haben einen alten Schulbus in Eigenarbeit umgebaut, haben sie eben schon erzählt. Sind dann damit die Panamericana runtergezuckelt und in diesem Bus gab es ein Bad und 8 Betten und die hatten Strom und so weiter. Also ganz schön krass. Mino Azeni und Findan Wehner sind 2 dieser Jungs und ich habe sie gefragt, wer durfte denn diesen Schulbus überhaupt fahren?
Ja, also prinzipiell durfte jeder von uns den Bus fahren, weil der Bus in Amerika, dem Land der vielen Freiheiten, angemeldet war als Wohnmobil und damit durfte jeder mit seinem normalen Pkw-Führerschein diesen Bus dann auch bewegen. Je nachdem, wie man dann Lust und Laune hat, zum Beispiel Finnland war ambitionierter auch viel Bus zu fahren und so und wir haben eigentlich immer jemanden gefunden, der da noch Lust drauf hatte, es durfte ja auch jeder fahren. Ich habe einmal einen Unfall gebaut und war dann irgendwie nicht mehr so am Start zu fahren, das hat ein bisschen abgeschreckt, weil der Bus ist nun mal halt auch ziemlich groß, ich glaube 13 Meter ist der lang und den dann durch die Straßen, zum Beispiel durch San Francisco, als wir da durchgefahren sind, da habe ich schon echt aufgebangt und dann ist man öfters auch ausgestiegen, hat dann beim Rangieren geholfen und so. Also das sollte man nicht unterschätzen, die Größe dieses Gefährts. Und dafür haben wir eigentlich relativ wenig irgendwie Schaden angerichtet in den Straßen. Also doch, das lief dann ganz gut. Also darf jeder diesen Bus fahren.
Apropos gefährlich, ihr wart ja auch in Ländern unterwegs, die jetzt nicht so gerade allzu sicher gelten. Ne? Ihr wart in Mexiko und Kolumbien unterwegs. Habt ihr euch da vorher Gedanken drüber gemacht und irgendwas geplant? Oder habt ihr gesagt, so, oh, wird schon alles glatt gehen?
Also die Aufregung, nach Mexiko zu fahren, war auf jeden Fall echt hoch bei uns. Gerade in den USA, wenn man das so Leuten erzählt hat, die haben das gar nicht verstanden, erstens, wieso man da hin wollte nach Mexiko. So wurde gefragt, ob das jetzt religiöse Gründe sind oder ob wir lebensmüde sind und ob wir denn auch eine Waffe dabei haben und ob wir uns irgendwie schützen. Und in Mexiko tatsächlich hatten wir jetzt eher weniger Probleme. Da war es aber schon so, dass wir dann unsere ersten Tage so geplant haben. Also, dass wir wirklich dann immer ja, uns sichere Schlaforte halt rausgesucht haben oder sichere Regionen und Städte und haben halt gesagt, gut, abends müssen wir dort irgendwie sein, um dort halt übernachten zu können. Wir hatten in Mexiko allerdings echt oder beziehungsweise auf der ganzen Reise eigentlich keine großen Zwischenfälle. Ab Mexiko fing es natürlich auch an, dass dann immer Polizisten einen angehalten haben und irgendwie irgendwelche Mängel vorgeworfen haben oder dass man irgendwas falsch gemacht hat und dann wollten die halt Geld von einem.
Und das habt ihr dann auch bezahlt?
Einmal. Das erste Mal in Mexiko, da haben die uns dann den Führerschein weggenommen und dann ja, waren wir vielleicht auch ein bisschen zu voreilig, denen dann halt das so zu bezahlen. Da kannten wir es halt noch nicht. Und ja, ab dem Zeitpunkt wurden wir, glaube ich, noch so 10, 15 Mal angehalten, haben dann aber nie wieder was zahlen müssen, weil wir es entweder einfach ausgesessen haben, also irgendwann haben die auch gar keine Lust mehr, sich mit einem zu beschäftigen, wenn man dann da so 2 Stunden steht und sagt, nee, es gibt kein Geld.
Konntet ihr denn Spanisch? Habt ihr dann also auf Spanisch gesagt, no? Oder wart ihr einfach so... Ja. No hablo español.
Genau, das waren auf jeden Fall erstmal die Sätze oder der eine Satz, den dann jeder konnte, ganz schnell. Und einer von uns hat dann wirklich auch angefangen, richtig ambitioniert halt Spanisch zu lernen und dann Richtung Ende der Reise konnte dann jeder so ein bisschen Spanisch reden und halt manche halt wirklich so gut, dass man dann auch immer an den Grenzen, die man passieren musste und so halt wirklich alles erklären konnte und sich halt auch wirklich unterhalten konnte. Aber in so einer großen Gruppe und dann, die haben halt dann Deutsch gesprochen, immer so untereinander. Und dann ist es natürlich mit dem Lernen, da muss man halt wirklich was für tun, dann auch Vokabeln lernen und so, das fliegt einem dann nicht so zu.
Und nochmal zu dem Thema Sicherheit, also musst du zu sagen, dass der Bus halt auch echt hoch gelegen ist, also bis die ersten Fenster überhaupt anfangen, da gerade in Mittel- und Südamerika sind die Menschen dann doch ein bisschen kleiner, also die meisten können da gar nicht reinschauen, so weißt du. Und das sieht auch eher aus wie ein normaler Reisebus und es gibt auch in Mittelamerika, gerade in Nicaragua und so, gibt es auch viele amerikanische ausgemusterte Schulbusse, die dann da rumfahren, also da fällt man dann da nicht so doll auf. In Südamerika war das dann anders, da gibt es ja dann kaum. Aber man wurde dann doch eher herzlich begrüßt. Die haben sich gedacht, oh, was ist das jetzt? Kam vorbei und waren meistens ziemlich nett und positiv gesinnt uns gegenüber. Also wir hatten auch nie irgendwie den Versuch, dass bei uns jemand eingebrochen hat. Gerade Kolumbien haben wir uns sehr sicher gefühlt, würde ich sagen. Und das war auch einer im Endeffekt der Länder, die wir ins Herz geschlossen haben.
Wie hat euch denn generell dieser Trip verändert? Also ihr habt gesagt, einer hat Spanisch gelernt oder einige haben Spanisch gelernt. Ihr habt eben schon mal erzählt, ihr habt Surfen gelernt. Aber was habt ihr jetzt, wo ihr zurück seid, irgendwie mitgenommen von der Reise?
Also ich denke, dass sich im Bus jeder so seine Aufgabe gesucht hat. Zum Beispiel Finnland hat, also am Anfang habe ich ja in der Umbauphase ein bisschen gekocht, aber Finnland kocht auch gut und gern. Und er hat, muss man sagen, 9 Monate lang jeden Tag für mindestens 4, 5 bis 6 Leute gekocht und das ist eine Leistung, das hat man dann im Essen dann auch gesehen, das wurde immer besser und auch wenn er mal gefahren ist, hat er dann zum Beispiel immer noch gekocht und das war auch eine coole Sache, wobei, muss man überlegen, die Küchennische, das ist, wir hatten keinen Backofen oder sowas, das war so ein Campinggrill und was er dann da gezaubert hat, das war schon cool und zum Beispiel Rombaut hat dann sich das Spanisch genommen und Jon, das waren alles Leute jetzt, die mit dabei waren, die haben sich dann die Sprache vertieft. Bei mir war es so ein bisschen den Instagram-Account machen, fotografieren und sowas. Das ist was mich beschäftigt und was ich auch gerne mache. Also ich glaube, jeder hat sich da so ein bisschen was rausgesucht und das hat dann auch im Endeffekt geprägt, würde ich sagen, ja.
Ja, und wenn ihr euch fragt, was denn eigentlich mit dem Bus passiert ist, der steht im Moment in Uruguay und die Jungs würden ihn irgendwann gern weitergeben, sprich eigentlich auch irgendwann gern verkaufen. Mino Azeni und Finnan Weiner waren das. Wir wünschen euch alles, alles Gute für die nächste Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.